eine neue Folge vorn. Beginnt sofort jetzt erstmal ein ganz wichtiger Hinweis.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
So sieht's aus, Jochen. Und wir haben ja letzte Woche lange, lange telefoniert und du warst nicht so zufrieden jetzt mit deinem letzten Anbieter, ne? So Internet und so weiter.
Ich überlege mir vor allen Dingen, man muss ja den Markt beobachten, ne? Und ich überlege mir tatsächlich mal den Anbieter zu wechseln, vergleiche viel, suche was und natürlich geht's dann darum, dass man auch etwas Günstiges hat und verlässlichen Partner ist und vielleicht hast du ja was für mich. Also es geht natürlich ums Mobiltelefonieren, ne? Und Surfen und Internet und alles. Das ganze Paket brauche ich.
Ja, also was ich dir ja schon mal sagen kann, das hast du mir mal empfohlen, kannst dich an den Waschbären noch erinnern, an den lustigen vor einiger Zeit.
Simon.
Süß.
Haben wir schon mal hier vorgestellt.
Genau. Und, genau. Und das ist wirklich einfach. Also Simon Mobile, da kriegst du 8 GB monatlich ab 8,99, wenn du jetzt von einem bestimmten Anbieter wechselst und deine Rufnummer mitnimmst. Ansonsten kostet es 11,99, wenn du eine neue brauchst. Das kannst du super, super einfach mal ausprobieren auf simonmobile.de.
Okay.
Also das könntest du mal gucken, denn was da dran einfach ganz cool ist, du kannst das monatlich kündigen. Also du hast eine Allnet-Flat und Top-D-Netz-Qualität. Und also entsteht dir erstmal überhaupt eigentlich nur alles Mögliche an Vorteilen. Du kannst alles in der App machen, vom Bestellen über einen Self-Service. Bestellprozesse sind einfach. Der ist auch super bewertet irgendwie mittlerweile in den Trusted Shops. Und du kannst einfach, wie gesagt, diese SIM-Karte bestellen, los telefonieren, los surfen, easy.
Das heißt, ich habe dann einen Tarif mit diesem niedlichen, lustigen, starken Waschbär Simon, der da mit der Kutte steht und irgendwann eine coole Sau ist, ne?
Richtig, ist einfach ein witziger Typ. Und was du wirklich einfach machen kannst, ist, dass du dich kurz und knapp der brieft dich da durch. Ne? Also wenn du eine Frage hast zu irgendwas, dann erscheint er ständig und erklärt dir Zeug. Und was ich finde, ich ein super Argument finde, ist einfach diese monatliche Kündigungsgeschichte. Ne? Wenn dir irgendwas nicht gefällt, bist du halt nicht festgebunden mit 2 Jahren und irgendwie Geräte kaufen und dies und das.
Also ich fasse nochmal zusammen. Ab 8,99 Euro 8 GB monatlich. Also kann man ja eigentlich sagen, Simon Mobile Low Budget High Life, yeah.
Das zu sagen, vor allen Dingen Low Budget, weil wir für andere Sachen schon so viel Geld ausgeben, oder? Doch,
ich nehme meine,
ist es nicht so?
Also absolut. Und ich nehme meine Rufnummer mit. Ja. Ich kann den Anbieter wechseln. Und bei neuer Rufnummer sagst du, kostet es ab 11,99 Euro. Und vor allen Dingen, es geht super einfach. Ja? Also. Okay, alle Infos.
Wir verlinken das auf jeden Fall auch in den Shownotes, ne, für unsere geneigten Hörerinnen und Hörer. Und werden sich da sicherlich auch noch mal gerne drüber informieren wollen, wenn wir den Waschbär schon so süß finden und das irgendwie vorteilhaft finden. Ne? Warum das nicht mal ausprobieren?
Auf alle Fälle, ich werde es mir anschauen. Danke, Alice. Und jetzt geht's weiter mit vorn.
Viel Spaß.
Extra für Jochen und damit herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen, Folge 21. Und ich habe das nur gemacht, weil Jochen die ganze Zeit schnauft nicht so ins Mikro.
Danke, Eddie.
Hau doch noch, iss noch was ins Mikro.
Es ist so, als wenn ich die ganze Zeit das machen würde. Achtung.
Aber das ist eklig, das ist dein Auge.
Ja, das mache ich ja auch nicht. Das möchte man nicht hören als Zuhörer.
Okay, willkommen zum Ekel-Podcast vorn, Folge 21. Schön, dass ihr dabei seid. Heute, wie immer, mit der fantastischen Alice.
Hallo Etienne.
Mit dem nicht weniger fantastischen Georg. Und Jochen.
Hallo.
Hi.
Georg hat gewonnen.
Wie geht's? Alles cool? Cool.
Alles fantastisch. Könnte kaum besser sein. Eigentlich.
Ich habe Alice gefragt, sorry Georg.
Nee, geht super. Fand ich auch gut, weil wir haben es heute mit so Themen bestimmt auch und einer Zeit, in der viel geschmatzt und gespuckt wurde. Also insofern braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, dass ihr so eingestiegen seid heute mit knirschenden Augen und Schmatzen und so weiter.
Es wird eklig heute, meinst du?
Nö, aber es wird rau, sagen wir mal. Es wird sehr rau und bin mal gespannt, wie ihr den Fall findet.
Ja, ich freue mich schon drauf. An der Stelle vielleicht nochmal ein großes Dank an alle, die uns auch bewerten auf irgendwelchen Seiten. Wir haben tolle Bewertungen gekriegt. Tolle
und alle, die uns positiv bewerten.
Also genau, das meinte ich, ja. Die uns positiv bewerten. Die anderen können sich nämlich einfach mal gehackt legen.
Und Kaktus ficken? Das auch.
Das, ich, ja, genau. Und nee, aber das ist immer schön zu lesen, dass die viele Arbeit, die ich in diesen Podcast stecke.
Vor allen Dingen ist es schön, also wir lesen das ja tatsächlich, also wenn jetzt jemand meint, man liest das ja doch nicht und die kriegen das nicht mit, doch, wir kriegen das tatsächlich mit und wir kriegen immer mehr von diesen positiven Rückmeldungen, wo die Leute denn alles hören.
Ich lese alles, was 5 Sterne hat.
Also alles halt.
Ja, genau. Ja. Eine ganz reizende Stammhörerin hat uns geschrieben und hat gesagt, sie fände das super, wenn wir, also generell findet ihr alles super, das ist schon mal schön, das liest sich natürlich wie Butter runter und ist ganz toll. Und die hat aber gesagt, sie wünscht sich so sehr, dass wir anfangs nicht sagen, ob der Täter, die Täterin noch lebt oder nicht, weil das findet sie so spannend, wenn es zum Schluss rauskommt. Jetzt müssen wir die Frau mal zu Anfang schon wieder enttäuschen, weil heute leben die alle deutlich nicht mehr. Das muss ich gleich vorweg sagen.
1713. Wir sagen nicht, ob der Täter oder die Täterin noch lebt, aber.
Etienne, hast du das nicht neulich schon mal gesagt? In deinem anderen Podcast habe ich gehört, dass du gesagt hast.
Welchem? Ich habe so viele.
Genau. In einem deiner 34 Podcasts hast du jedenfalls gesagt, wenn ich mich mal zu doll aufrege übers Leben, dann denke ich mir immer, in 100 Jahren sind alle tot, inklusive mir und Thomas Gottschalk.
Ja, das ist richtig. In 100 Jahren ist einfach jeder tot, den wir kennen und bewundern.
Ja.
Und das finde ich, ist immer so eine schöne Relativierung, weil einfach niemand mehr dann was davon hat.
Ja.
Versteht ihr?
Bei Thomas Gottschalk wäre ich mir nicht sicher, ob der.
So ein richtiger Uplifting-Gedanke soll das eigentlich sein.
Der ist ja relativ wohlhabend, weil wer weiß, ob der bis dahin klonbar ist und sich vielleicht irgendwie einfrieren lässt.
Ja, aber ich glaube, eingefrorener Thomas Gottschalk ist nicht zu vergleichen mit dem. Der kommt dann
da.
Der
wird dann gehen, aber das wieder aufgetaut schmeckt dann.
Das meine ich ja, der kommt dann, der kommt aufgetaut raus und ist irgendwie nicht mehr der gleiche. Und die Leute werden sagen, naja, ist schon, ja genau, es ist nicht mehr so ganz frisch.
Weißt du, wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, so einen kompletten Menschen einfrieren zu lassen, ist ja relativ teuer. Und für DNA braucht man nicht viel. Also man könnte ja auch sagen, man lässt nur ein Stückchen DNA von sich einfrieren. Es gibt ja welche, die wollen dann ihren Kopf einfrieren. Obwohl, nee, im Moment, du willst ja auch das gespeichert haben, was du erlebt hast, ne? Ist ja in der DNA nicht drin.
Ja. Wo ist das denn drin, ne?
Weißt du, bleibt das im Kopf nach dem Ableben? Wäre das wieder abrufbar?
Ich glaube schon, man muss es auf so einen USB-Stick.
Die Schnittstelle fehlt halt noch, ne? Dafür die USB.
USB-C.
Schnittstelle. C wie Kopf.
Das soll ja, ja,
C wie Kopf. Glaubt ihr, ist denn irgendwann möglich, dass es so eine Industrie gibt, die aus einer DNA dann wieder den kompletten alten Menschen zusammenfummeln kann? So, dass man sagt, okay, ich möchte, dann hast du einen Stammbaum, gehst zu der Firma und sagst, ich möchte gerne meine Ur-Ur-Uropa wieder zurückhaben. Zum Beispiel.
Vielleicht kannst du so deine Mordstrafen rückgängig machen. Dann wird halt einfach derjenige, den du ermordet hast, zurückgeklont.
Und dann hat er nie umgebracht.
Und dann macht sich auch keiner mehr Gedanken
über die Folgen. Einziges Problem ist natürlich, dass derjenige dann erstmal nur ein Baby ist. Ne? Wenn jemand also deinen erfolgreichen Ehemann umbringt oder so, dann heißt es, hast du den Jürgen zurück. Und dann ist dann so ein.
Ist kompliziert, Georg, wenn sich der Ermordete daran erinnert, dass du den ermordet hast und dich dann ermordet?
Aber der ist ja geklont, der erinnert sich ja eigentlich dann nicht.
Der hat dann dies mit dem Erinnern nicht. Dass das gespeichert.
Ach so, das ist nur der Körper, der Geist ist, aber wird neu angelegt sozusagen.
Aber das ich ist verstehe doof. Ich, warum Georg sagt, dass es ein Neugeborener ist. Wir machen das mit 3D-Druckern und dann muss direkt hergestellt.
Ja. So wie er abgelebt ist. Oder du sagst, ich möchte gerne wie so ein Backup zum Zeitpunkt XY das Leben von dem Typen
wieder. Ob es irgendwann virtuelle Strafen gibt? dass man quasi so jemanden, das findet ja in so Filmen und Serien, bei Black Mirror gibt es so eine Episode, wo jemand quasi in so einer virtuellen Realität gefangen gehalten wird, dort allerdings, glaube ich, für die Ewigkeit oder so, und immer wieder denselben Tag erleben muss oder so.
Oh Gott.
Ja, das nennt sich World of Warcraft, Georg.
Dann könntest du ja auch Strafen haben, die länger sind als, also theoretisch zumindest, je nachdem, was man dem Hirn so vorgaukeln kann, die länger sind als lebenslang, ohne dass derjenige inhaften muss. Stell dir das mal vor. Du würdest eine 10.000 Jahre Strafe absitzen können und kämst trotzdem mit 30 wieder, also für uns jetzt nicht mehr, aber für jemand anderen mit 30 wieder aus dem Knast raus.
Das heißt, du hast gar keine Konsequenzen mehr so wirklich zu fürchten, egal was du für eine Scheiße baust.
Also genau Gegenteil. Also 10.000 Jahre bestraft zu werden, 10.000 Jahre gefangen gehalten werden, ist ja schlimmer als alles, was dir in einem realen Leben drohen würde.
Okay, ich denke mal drüber nach.
Es könnte eine neue Form der Quasi-Folter werden.
Ja. Könnten wir jetzt eigentlich dann auch ein Buch schreiben oder einen Roman oder so über unsere Ideen, wenn wir da mal weiterspinnen?
Du könntest dich jetzt gleich nach dem Podcast mal hinsetzen und ein Buch schreiben, Jochen.
Genau, okay. Das ist so, die fangen schon mal an, Jochen, wir kommen hinterher.
Wir kommen nach. Wir halten die Tür auf. Und jetzt legen wir los hier dem Fall, der uns heute erwartet. Ich bin sehr gespannt, Alice, was du diesmal für uns hast. Schieß mal los.
Ich freue mich da sehr drauf auf diesen Fall heute. Der ist nämlich 130 Jahre alt und nächstes Jahr 130 Jahre alt. Je nachdem, welches Jahr man anguckt, da ist eine ganze Menge los. Und zwar geht es diesmal um Bandenkriminalität.
Moment, 130 Jahre, dann hat Jochen den ja doch noch miterlebt.
Warte mal, ich notiere mal eben. Ein Strich mache ich dir, Eddie.
Komm. Ein Strich. Wie viele Striche darf Eddie?
Oh. Nee, ich will mal wissen, wie viele Striche. Also für jeden guten Gag gibt es heute einen Strich, Eddie.
Okay. Also wir befinden uns in Amerika in den letzten Dekaden des 19. Jahrhunderts. Und zwar in einem Gebiet in der Nähe von Oklahoma und Kansas, das zu den Gebieten zählt, die als allererstes besiedelt wurden. Das ist deswegen wichtig, weil da auch andere Gesetze herrschen, genau deswegen und vor allen Dingen Gesetzlosigkeit. Und Bandenkriminalität ist da an der Tagesordnung. Eisenbahn und Bankräuber tragen in diesen letzten beiden Dekaden des 19. Jahrhunderts dazu bei, dass diese Siedlungsgebiete in Nordamerika als Wilder Westen charakterisiert werden. Das sollte uns allen ein Begriff sein. In der amerikanischen Pioniergeschichte sind sozusagen die Revolverhelden, wie wir sie aus den Western kennen, die Kutschenbank- und Eisenbahnräuber, fast ebenso bedeutsam wie all diese namenlosen Leute, die da gesiedelt haben, weil es davon eine ganze Menge gab. Also auch die Banditen tragen zur Identitätsfindung der frühen amerikanischen Siedler bei und prägen nicht nur dieses Klischeebild Wilder Westen, sondern die verkörpern auch eine Geisteshaltung, die sich in diesen Pioniergebieten ausbildet, nämlich die einigermaßen inhumane Regel vom Recht des Stärkeren gegen den Schwächeren.
Ich möchte an dieser Stelle mal einwenden. Als ich früher Western geguckt habe, ja, und da wurde eine Postkutsche überfallen oder ein Zug, dann fand ich immer die Räuber fand ich immer cool. Also ich habe das nie verbunden mit, die sind böse oder so. Ich fand das immer, das war ein gutes Recht, sowas zu tun und die waren cool für mich.
Also die Verbrecher fandst du cool?
Ja. Selber schuld, wenn die Kutsche da lang fährt.
Ja.
Selber schuld, wenn die Eisenbahn da lang fährt. Faustrechten und Egoismus, also das, was wir dann so irgendwann bewundern an so Posträubern oder so, also die Freiheit zur Verteidigung der eigenen Rechte, das war tatsächlich relativ grenzwertig. Also der Weg vom Pionier zum Banditen war jetzt nicht so weit. Und Aufstieg und Ende der Bande, die wir heute kennenlernen, passt genau in dieses Schema. Die Desperado-Banden dieser Zeit eben auch. Was hier kennzeichnend ist, dass die führenden Mitglieder solcher Banden oft aus einer Familie stammten. Ne? Wir befinden uns so im Jahr 1890 rum. Das ist so, dass die auslaufende Zeit des superwilden Westens. Da kann man immer wieder sehen, dass das Banden sind, die aus Vätern und Söhnen, Brüdern und Schwägern, oder Cousins bestehen. Das heißt, es war eine sehr kinderreiche Zeit und die Bande, mit der wir es heute zu tun haben, entstammt einer Familie mit insgesamt 15 Leuten und davon 10 Kindern und einigen Eltern, Großeltern und so weiter. Also der schmale Grat zwischen bürgerlichem und kriminellem Leben in diesem harten Leben, das die Siedler dort hatten, nachdem sie sich das Land angeeignet haben, den sehen wir deutlich und dieser schmale Grat kann ganz leicht zu dieser Zeit überschritten werden. Gut, wir gucken uns heute an eine Familie, die uns aus ganz anderen Zusammenhängen vielleicht bekannt ist, nämlich die Familie Dalton.
Ähnlich, sind alle unterschiedlich groß.
Ja, genau. Und euch vielleicht sicherlich bekannt und den Hörern, als diese vier Männer, ne, aufgereiht wie Orgelpfeifen in gelb-schwarz gestreifter Sträflingskleidung.
Wer weiß, wie sie hießen?
Wer weiß es?
Hm? Hat sie doch gerade gesagt.
Ach ja, so, meinst du die Vornamen? Die
Einzelnen. Will Averill. Will Dalton, Averill Dalton. Will und Averill, das ist der Große und der Kleine. Die haben halt die meisten, die anderen beiden, die in der Mitte.
Ja, die kamen nie vor, ne? Das war immer nur, der Kleine hat immer alles bestimmt, glaube ich, ne? Der Kleine war der Chef und der, Will, lang, und der lange Lulatsch war John. Der Dummkopf, ne?
Ja.
Irgendwie sowas. Nein. Egal.
Ja, ich gucke gerade, ob ich die Namen der, der Daltons aus den berühmten Lucky Luke Comics finde, macht aber nichts, finden wir vielleicht später nochmal, denn die Namen derer sind nicht die Namen der echten Daltons und die gucken wir uns heute an. Die Daltons, mit denen wir es heute zu tun haben, ist eine Bande, die aus Brüdern besteht und die holen sich noch den einen oder anderen dazu. Wer das so sein kann, gucken wir uns nochmal genauer an. Später haben Chronisten gesagt, dass diese Dalton-Bande so die legitimen Nachfolger des legendären Jesse James gewesen seien. Und da kommen wir in wieder so eine komische Richtung von so Robin Hood-Heldentum, der Verbrecher, der hilft und so weiter. Da wollen wir gar nicht so gerne hin und das stimmt auch überhaupt nicht. Das waren die Daltons nämlich überhaupt nicht und das waren nicht die, die Jochen in den Western so nett findet oder so aufregend oder wie auch immer, sondern das waren tatsächlich Schwerstverbrecher. Parallelen gibt es allerdings zu Jesse James. Auch diese Dalton-Söhne sind Farmersöhne. Die haben total festgefügte Feindbilder, nämlich ein ganz großes Feindbild und das ist die Eisenbahn, die im 19. Jahrhundert unterdrückend wirkt für die kleinen Siedler und der Moloch des östlichen Großkapitals ist. Das ist das eine. Die Eisenbahn macht es den Siedlern sehr schwer und die Banken machen das ebenso.
Warum macht die Eisenbahn es den Siedlern schwer?
Die Eisenbahn unterdrückt, also die Eisenbahn und Gesellschaften stellen Leuten zu Dumpinglohnpreisen ein. Das heißt, zum Beispiel müssen die Menschen, die dort für die Eisenbahn arbeiten, auch in den Company-eigenen Geschäften einkaufen zu überhöhten Preisen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben es eigentlich fast mit einer modernen Sklavenhaltung zu tun und dieses Beginnende sich industrialisieren bedeutet für die kleinen Siedler, dass sie auch ihre Mark nicht mehr machen können. Also die Eisenbahngesellschaften sind eigentlich so in den Köpfen der Siedler diejenigen, die das Leben eher erschweren als erleichtern und damit zu fahren können sich sowieso nur die leisten, die auch Geld haben. Das heißt, das ist eine Einrichtung, kann man so sagen, die das den kleinen Leuten nicht einfach macht. Also zusätzlich bereichern sich die Banken auf Kosten der kleinstädtischen Bürger und Siedler, die Banken, die die großen Gelder machen. Und deshalb sind so in dem Zeitraum 1870 bis Ende 1880 Raubüberfälle auf die Eisenbahn kein Grund für die Leute, die da leben, sich moralisch zu entrüsten. Also die sagen jetzt nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da hat jemand die Deutsche Bundesbahn überfallen, das ist aber ungünstig, das ist, ne, großes Unrecht, sondern das ist schon sowas, wo sie sagen, naja, sowas kommt von sowas. Ne? Also wenn die Leute nicht genug zu essen haben und unterdrückt werden, dann gibt's halt eben auch Kriminalität und das nicht im kleinen Stil. Die heutige Brüderbande, mit der wir es zu tun haben, sind jetzt nicht so im Flair der Rächer der Enterbten unterwegs. Ganz im Gegenteil, das werden wir heute hören. Die haben auch nicht das Geschick in Planung und Strategie, wie es der berühmte Jesse James und seine Bande 10, 20 Jahre vorher hatte. Im Vergleich zu Jesse James waren das eigentlich eher Provinzkriminelle. Oder wie der Historiker Sinclair sagte, erstklassige Amateure. Was wir uns allerdings merken können, ist, dass die Brüder auch Eltern haben, und zwar vor allen Dingen eine Mutter. Wer Ma Dalton aus den Comics kennt, der weiß, dass Ma Dalton eine relativ durchsetzungskräftige Frau ist, und das ist auch die Mutter Dalton im wahren Leben. Ihre Mutter heißt Adeline Younger. Und sie ist die Tante der Younger-Brüder, die in der Bande mit Jesse James waren. Also auch hier haben wir eine familiäre Verknüpfung. Und der Vater ist Louis Dalton. Heute werden wir kennenlernen zumindest drei ihrer Söhne, nämlich Bob, Bill und Emmett. Und da merkt ihr schon, das sind nicht die Namen, die wir aus den Lucky Luke Comics kennen, sondern die hießen anders.
Die hießen nämlich Joe, William, Jack und Averill.
Danke, Jochen. Gut, was wir sagen können, dass diese Bande der Daltons vermutlich die letzte wirkliche klassische Bande der Pionierzeit war. Danach hörte das auf und ging los in Richtung, das ist die Historie gewesen, das verarbeiten wir in Filmen, das arbeiten wir bunt auf und in Western-Manier. Die Geschichte dieser Brüder ist untrennbar mit dem der Besiedlung des ehemaligen Indianergebietes Oklahoma verbunden. Und in dieser Zeit konzentriert sich jetzt noch einmal ganz zum Schluss des 19. Jahrhunderts alles, was die einst richtig wilde Besiedlungsgeschichte Amerikas ausgemacht hat. Also, diese 15-köpfige Dalton-Sippe betreibt eine Farm. Und zwar 8 Meilen nördlich von der Stadt Coffeyville in Kansas. Das ist ziemlich dicht an der Grenze zu Oklahoma. Im April 1889 nimmt die Sippe nach Öffnung eines Teils des Indianerterritoriums für Heimstättensiedler an dem sogenannten Round Rush teil. Das bedeutet, die laufen los in dieses Indianerterritorium und stecken ihre Claims ab. Also sie besetzen Land und nehmen sich Land, um dort zu siedeln, um dort Farmen aufzubauen und mit ihren Familien eine Existenz zu gründen. Was wir natürlich auch wissen, ist, dass sie das Land von denen nehmen, denen sie es wegnehmen, nämlich von den Ureinwohnern, die dort gelebt haben. Es gibt mehrere Indianerstämme, die in dem Gebiet leben. Wen das nochmal interessiert, wir packen die Shownotes wieder voll mit allem, was ihr an Hintergrundinformationen euch zusätzlich noch angucken möchtet dazu und zu der politischen Situation. Die mehrere Söhne der Familie Dalton, also mehrere Söhne von Adeline und Louis, stecken in der Nähe von Kingfisher Landclaims ab. Und bis heute leben Verwandte der Daltons in dieser amerikanischen Kleinstadt in Oklahoma. Der Vater, Louis Dalton, kehrt 1890 auf seine Farm bei Coffeyville zurück. Wenig später stirbt er. Seine Frau Adeline ist jetzt in Coffeyville, in der Nähe von Coffeyville, allein mit der Farm. Die Söhne siedeln da in Kingfisher und verteilen sich auch noch in andere Gebiete der USA. Also sie ist relativ allein, muss die Farm aufgeben und zieht ebenfalls in die Richtung von Kingfisher, wo sie unter höchst ärmlichen Bedingungen bei einigen ihrer Söhne versucht zu siedeln. Hier in Oklahoma wird der zweitälteste Sohn, das ist Frank Dalton, ein hochgewachsener, wirklich starker Kerl, zum Deputy US Marshal unter dem legendären Richter Isaac Charles Parker in Fort Smith. Er wird allerdings dann im Dienst von Cherokee-Pferdedieben erschossen. Dieser Frank ist ein untadeliger Mann. Der ist bekannt dafür, dass er für Gerechtigkeit steht, dass er hilfsbereit ist, dass er mutig ist. Und als er stirbt im Dienst als Marshal, werden auch seine Brüder Gret, Bob und Emmett als Deputy US Marshals angestellt, weil angenommen wird, dass auch sie ähnlich ehrenhaft agieren wie ihr Bruder. Die drei, Gret, Bob und Emmett, die merken wir uns mal, die sind jung, das sind gute Reiter und das sind sichere Schützen. Was sie allerdings auch sind, sie sind leichtsinnig und wild entschlossen, ein besseres Leben zu führen als das, das sie gerade führen, nämlich arme Präriefarmer, die keine großen Aussichten auf viel Geld haben oder sei es auch nur eine gute Ernährung für sich und ihre Familien.
Aber haben die sich da nicht den falschen Job ausgesucht? Ich meine, wenn du in einem Gebiet, was noch nicht erschlossen ist, hier eine Farm aufbauen willst, ohne Geld zu haben, dann musst du doch irgendwie davon ausgehen, dass du jetzt nicht gerade in goldene Toiletten kacken wirst, oder?
Könnte man meinen. Ich versuche immer in der ganzen Geschichte mich hineinzuversetzen in diese Zeit und denke mir, dass es vielleicht gar nicht so viel Nachdenken war, sondern nehmen, was geht. Also ne, wenn ich die Wahl habe, jeden Tag mit Pfanne Bohnen, ne? Oder
ich meine, gab es ja auch keine Unterstützung. Die durften sich ein Land abstecken, ja. Was sowieso schon mal eigentlich nicht den Amis quasi, beziehungsweise den Einwanderern gehörte, sondern den Ureinwohnern.
Richtig.
Solange die Glück hatten, kam keiner von den Ureinwohnern auf die Idee zu sagen, ich schau da mal vorbei, du hast hier nichts zu suchen. Aber dann haben sie ja auch nichts. Also ich meine, vielleicht haben sie irgendwie steuerliche Vergünstigung oder so. Keine Ahnung. Vermutlich haben sie gar keine gezahlt. Und dann stehst du halt da, hast so ein Stück Land in Oklahoma, da steht kein Haus drauf, da ist kein Internet, kein Strom, kein Wasser, kein Gas, kein Telefon.
Kein Wasserklose.
Also ohne WLAN würde ich da aber nicht einziehen.
Kein Bringdienst hin.
Das macht keinen Sinn für mich.
Und dann weiß ich nicht, ob die Herren wenigstens verheiratet waren oder so. Ansonsten bist du da alleine und darfst irgendwelche Bäume umhacken, um dir mal so ein Holzhaus zu bauen oder so. Das ist ja jetzt auch nicht so. Also ja. Welche Idee hat man denn da für die Best-Case-Situation, dass eine holde Maid vorbeigeritten kommt und sagt, Mensch, du hast aber schönes Fahrgestell. Zu dir ziehe ich. Lass uns Raps anbauen.
Also die Maslow'sche Bedürfnishierarchie sagt, wenn die Basisbedürfnisse befriedigt sind, nämlich warm, satt, sauber, sagen wir mal so, ne, schlafen, waschen, essen, dann kommt danach auf der nächsten Stufe sowas wie Beziehungen, ne, also die hübsche Frau, die vorbeigeritten kommt, ne. Beziehungen sind danach wichtig auf der Hierarchie, was der Mensch so braucht. Danach kommt noch irgendwas, das habe ich vergessen. Aber ganz zum Schluss oben kommt Selbstverwirklichung. Und das Problem hatten die nicht mit der Selbstverwirklichung. Die brauchten
basale Versorgung. Aber die Grundbedürfnisse sind ja auch noch eher fragwürdig dort. Oder sehe ich das falsch? Ich meine, ich habe Clarksons Farm gesehen. Mhm. Und der hat einen Lamborghini-Trecker. Und der hat schon Schwierigkeiten, dass er am Ende genügend Mais hat. Nee, ich glaube, er baut keinen Mais an. Roggen oder so.
Hanf.
Und die Jungs da, die haben keinen Lamborghini-Trecker. Die haben mit Glück irgendwie so ein Pferd.
Aber ist es nicht so, dass, wenn du nicht weißt, dass es den Lamborghini-Trecker gibt, dass du ihn sowieso schon mal nicht auf deinem Wunschzettel hast? Sondern
das ist richtig, Jochen. Aber was hast du denn dann auf deinem Wunschzettel?
Ja, zwei coole Rinder, die auf dieser Weide stehen können.
Die kriegst du woher?
Der fängt realistisch an.
Naja, hast du jetzt erstmal eine Aufgabe. Das ist genau mein Traum. Mein Traumleben beschreibt dir nämlich.
Du hast $1,82
ja.
Und ein 14 Jahre
und
altes
Pferd. Und da machen wir in Amerika 1 Million draus. Das ist doch das Leben.
Aber
deshalb wollen die
denn,
doch da alle
Karl Otto?
Hin. Ja, mit nichts. Mit gar nichts. Und das geht nämlich nur da im Wilden Westen.
Genau. Und dieses, womit denn? Aber wie soll ich denn? Das könnt ihr euch vorstellen, haben die sich wahrscheinlich den ganzen Tag gegenseitig zugeschrien, quer über die Prärie, hat keinen interessiert. Und so richtig begeistert waren jetzt die indianischen Ureinwohner auch nicht, dass sie da so rumsiedelten.
Verständlich.
Also jetzt sind Gret, Bob und Emmett Marshals und werden folgerichtig auf indianische Pferdediebe angesetzt. Also die Pferde, die sie haben, was ein Pferd da wert ist, ist dann eben natürlich auch klar, weil das ist das einzige Fortbewegungsmittel und auf das muss man sich verlassen. Mit dem treibt man irgendwelche Rinder zusammen und dies und das, ihr wisst schon.
Pferdediebe, da kein Spaß.
Ne? Nein, nein. Und was sie allerdings merken, die drei, die in den großen Schuhen ihres heldenhaft gestorbenen Bruders Frank stehen als Marshals, die lernen rasch sehr viel über die Verstecke und Methoden der Pferdediebe. Und da sind die auf Zack. Ne? Also ist ja vielleicht auch sowas, was man häufiger kennt, wenn Menschen, die ermitteln, nur lang genug in den jeweiligen kriminellen Kreisen sich bewegen, kommen die auch auf Ideen. Ne? Das heißt, wenn ich immer sehe, wie geht was und wie ist eine Methode, merken die, Mensch, da geht ganz schön fix.
So ja, und vor allem, wenn die merken, wie werden die Leute gefasst und sich dann denken, hey, wenn ich das nicht mache, werde ich vielleicht nicht gefasst.
Und die Quote war nicht besonders gut. Das heißt, du hattest in dieser wenig dünn besiedelten Ecke natürlich auch jede Möglichkeit, dich sehr lange zu verstecken, wenn du kriminell unterwegs warst. Da wurde nicht durchgekabelt, wer wann wo. Klar gab es schon Zeitungen, aber ihr kennt diese Wanted-Plakate. Das heißt, da wurde dann Tage später quer durch die Pampa erstmal an irgendwelche Bretterbuden Wanted-Plakat genagelt, bis das rum war. Warst du natürlich über alle Berge. Nun,
ja, und da musst du ja erstmal einen lokalen Künstler haben, der ein gutes Phantombild machen kann.
So, Fotografie war erfunden. Das heißt, wir werden auch in den Shownotes nochmal Fotos verlinken von diesen Brüdern. Und zwar sowohl Fotos zu ihrem Leben als auch nach ihrem Leben, Lebzeiten. Nun, sie gucken sich diese Pferdediebe an und diese kriminellen Aktivitäten und irgendwann beginnen sie sich selbst an diesen Geschäften zu beteiligen. Zunächst unterstützend, so wie wir das auch kennen, wenn der ein oder andere Kriminalfall, den wir hatten, wo schon mal ein Schupo ein Auge zudrückt und sagt, naja, wenn ich die Hälfte vom Koks abkriege, dann sage ich mal nix. Ne? Gibt's ja auch immer wieder. Gut, sie beteiligen sich selbst und haben ab 1890 unweit des Cimarron River ein Versteck für gestohlene Pferde. Das heißt, da sammeln die ihre gestohlenen Pferdchen, treiben sie von dort aus nach Kansas, Grenze ist sehr nah, und verkaufen sie in Kansas. Also machen ihre ersten Dollars mit kriminellen Aktivitäten im Rahmen ihrer Marshall-Tätigkeit. Nun, wie wir uns vorstellen können, diese und andere dubiose Geschäfte, da gehen wir nicht so sehr ins Detail, da ist eine Menge los gewesen, die fliegen auf und sie werden folgerichtig als Marshals abgesetzt. Das heißt, die werden suspendiert vom Dienst und sind jetzt ihre Marshall-Posten nach relativ kurzer Zeit auch schon wieder los. Das heißt, sie stehen schon bald selbst auf den Fahndungslisten ihrer ehemaligen Kollegen und verlassen zeitweise auch Oklahoma. 1891 spekuliert man, seien sie in Kalifornien gewesen. Da lebt nämlich einer ihrer Brüder, Bill, der auch irgendwie dort kriminell unterwegs war, auch zwischendurch schon mal da im Gefängnis gesessen hat. Gerüchte fliegen auf oder gehen umher, dass sie dort im Februar 1891 ihren ersten Zug ausgeraubt hätten. Das wissen wir als Chronisten, stimmt nicht. Die halten sich tatsächlich immer in der Nähe Oklahomas auf. Einige Cowboys einer anderen Ranch, der HXFAR Ranch, dazu gehören Bill Powers, Dick Broadwell, Charlie Bryant und Bill Doolin, schließen sich ihnen an. Das heißt, die vergrößern ihre Gruppe und Bob Dalton, das ist der wildeste der Brüder, der führt die Gruppe an. Zu seinen Marshall-Zeiten hat Bob Dalton sich einen Namen gemacht, indem er aus einer relativ weiten Entfernung einen fliehenden Banditen erschossen hat. Das allerdings war nicht so ein ruhmreicher Coup, weil es nicht der gesuchte Bandit war, sondern dessen Sohn. Auch das ging durch die kleinstädtischen Gazetten. Also der war ein sehr guter Schütze und sehr sehr wild, aber jetzt auch nicht wählerisch, wem er so ein Loch in den Kopf schießt. Hauptsache, die Quote stimmt.
Gab es da eine Strafe für damals oder war das einfach, Der war ja, der war ja auf der Jagd nach dem Bösewicht. Gut, dann kann das passieren.
Hätte ja nicht weglaufen müssen.
Ja. Genau. Gut, also ihr merkt schon, die Zeiten sind etwas wilder und diese Selbstjustiz und dieses Selbst, also schauen, wen schieße ich wann so über den Haufen, das prägt diese Zeit. Wir schreiben den 9. Mai 1891. Das ist eine Mainacht. Bill Powers, Dick Broadwell, Charlie Bryant, Bill Doolin und unsere drei Brüder Grad, Bob und Emmett, angeführt von Bob, überfallen die Bahnstation von Wharton. Sie stoppen den Guthrie-Richita-Zug, brechen in den Expresswaggon ein und zwingen den Agenten in diesem Waggon, den Safe zu öffnen. Diese Expresswaggons waren die, wo auch Güter transportiert wurden, die höheren Wert hatten. Also Geld beispielsweise oder Silber und Gold, also Wertgegenstände, die nannten sich Expresswaggons. Die sind nicht schneller als der Rest vom Zug. Weiß nicht, warum die dann Expresswaggon heißen, aber wahrscheinlich werden keinen überholt haben von den anderen Waggons, aber hießen so. Also sie brechen ein, zwingen den begleitenden Agenten, den Safe zu öffnen. Der Stationsbeamte in dieser kleinen Station will zum Telegrafen rennen und wird von einem der Gangmitglieder erschossen. Das heißt, er kann nicht mehr telegrafieren, dass hier gerade ein Zug überfallen wird. Und Minuten später verschwindet die Bande in der Nacht. Am Morgen des 10. Mai treiben sie bei Orlando eine Pferdeherde mit sich. Und das wird ihnen jetzt fast zum Verhängnis. Denn ein Aufgebot an Cowboys sieht es, nimmt die Verfolgung auf und stellt die Daltons am Skeleton Canyon.
Oh, hieß der vorher auch schon Skeleton Canyon?
Ich glaube, das ist so ein Canyon, wo man auch ohne erschossen zu werden mal gut einfach so vergammeln kann, wenn man nicht genug Trinkwasser oder so dabei hatte.
Ach so, schade. Ich dachte, es wäre das Foreshadowing von dem, was passieren wird.
Na, wir schauen mal. Die Daltons können nämlich zunächst mitsamt ihrer Beute aus dem Raub und mit den Pferden entkommen. Die sind gute Reiter, haben wir eben schon gehört. Die sind jung, die sind schnell, die sind wild entschlossen. Sie sind zwar erkannt worden, aber es gelingt nicht, sie aufzuspüren. Also die Dalton-Gang, die Dalton-Bande hat jetzt schon einen Ruf, die ist bekannt und wenn es wird über sie geredet.
Was haben wir? Im Mai 91?
Mai 1891. Okay. War der Überfall und jetzt sind sie bis August unterwegs. Im August 91 geht Charlie Bryant, Mitglieder, dem US Deputy Marshal Ed Short ins Netz. Da waren es einer weniger. Der Rest der Daltons schafft es zu entkommen und nicht geschnappt zu werden bis zum 15. September 1891. Da schlagen sie nämlich erneut zu. Sie überfallen bei Lillietta. Ein Zug der Missouri, Kansas und Texas Railroad. Sie gehen übrigens bei diesen Zugüberfällen, und jetzt können wir noch mal in die, wie geht eigentlich so ein Überfallmethodik reingucken. Die gehen immer nach dem gleichen Schema vor. Die besetzen in den frühen Abendstunden, in der Dämmerung, eine kleine und möglichst außerhalb der Ortschaft gelegene Station. Mhm. Die überwältigen dann dort immer das Personal. Dann legen sie möglichst den Telegrafen lahm, also so, ne, wie moderne Diebe jetzt die Telefonleitung kappen würden, ne, muss der Telegraf da lahmgelegt werden, und geben dann entweder ein Stoppsignal, um den ankommenden Zug zum Halten zu bringen, oder sie übernehmen beim planmäßigen Eintreffen des Zuges einfach die Lok. Und da sind
das muss doch unglaublich einfach gewesen sein damals. Easy. Also ich meine, was wird da, wenn du skrupellos genug warst, sage ich mal, bewaffnet, da einzumarschieren? Du hast im Zweifelsfall einen Zugführer, der nichts kann, genau. Zwei Schaffner vielleicht und ein paar Leute, die halt Zug gefahren sind und weit und breit nichts. Und auch keine Möglichkeit, wenn auch dann nicht mal dieser Telegraf noch zur Verfügung steht. Einfach, das wird erst zwei Tage später bekannt, dass dieser Zug überfallen wurde.
Genau.
Ich meine, das Einzige war wahrscheinlich, dass dann manche Züge mit wichtigen Leuten oder mit wichtiger Ware sozusagen dann eskortiert wurden von Sheriff oder Kavallerie oder keine Ahnung was. Aber das ist ja eigentlich ein todsicheres Geschäft gewesen.
Todsicher. Und leider aber nicht immer so einträglich, wie man sich vorstellt. Denn manchmal war in diesen Zügen auch gar nicht so viel Bargeld und gar nicht so viel Wertgegenstände drin. Das hat die auch genervt, weil sie haben dann ja immer, wenn sie den Zug gekapert haben, den Expresswaggon geöffnet oder öffnen lassen, diesen Agenten da kaltgestellt auf die ein oder andere Art. Wir wissen auch nicht, wie viele Leute sie ja schon erschossen haben und um die Ecke gebracht haben. Die wurden nicht gezählt. Aber die Beute ist eben auch oft mager. Und das genügt ihnen schon bald nicht mehr. Wir kennen das aus anderen Fällen, wo Leute kriminell werden, dass es auch immer so einen Drang dazu gibt, einen Ertrag zu erhöhen. Das heißt, wenn ich einmal Glück gehabt habe, bin arm, krieg $50 aus so einem Expresswaggon, dann kann ich mir gut vorstellen, wie es wäre, 900 zu haben oder 1.000 oder 50.000. Und so denken sie auch. Sie gehen jetzt dazu über, auch die Fahrgäste auszuplündern. Die übliche Haltung Banditen gegenüber in der Zeit ist bei den bürgerlichen Leuten oder den Leuten, den Zivilisten immer eher weggucken, nichts machen, sich eher nicht bewegen, weil es einfach ruckzuck geht, dass du selber erschossen wirst. Und so werden auch in der Öffentlichkeit eher mal die Augen zugemacht, wenn sowas passiert.
Ja, verständlich.
Also sie machen das so in diesem Zeitraum ab dem 15. September 91, das haben die Chronisten aufgeschrieben, bis ins nächste Jahr hinein, 1892. Am 1. Juli 1892, im Jahr drauf, wird der Texas Fast Express an der Red Rock Station angehalten. Während der gesamten Aktion fällt kein Schuss. Aber nach diesem Überfall schreiben erstmals die Zeitungen über die Dalton Gang. Und im Südwesten verbreitet sich dieser zweifelhafte Medienruhm recht schnell. Da wird auch einiges hinzugedichtet, wie man das so auch schon mal kennt. Und da die Nachrichten sich dort nicht so schnell verbreiten, wächst auch da immer schon so ein kleiner Mythos. Und da wird das ein oder andere dazu sich ausgedacht. Der berühmte Richter Isaac Parker hat eine kleine Marshalltruppe in Fort Smith, die sich gegen ohnehin eine Flut von Gewaltkriminalität stemmt. Und diese Gewaltkriminalität sucht in der Geschichte Amerika ihresgleichen. Während es so ist, genießen die Daltons die Früchte ihrer Überfälle. Und zwar bleiben sie immer in so kleinen Kistenbrettersiedlungen im Indianerterritorium. Also ganz ärmlichen Siedlungen, wo es so dicht undicht besiedelt ist, dass sie eben nicht gefunden werden. Und pflegen da recht ungestört auch in dieser Zeit Kontakte zu ihrer Familie in Kingfisher. Angeblich bleiben sie auch bisweilen in der Kleinstadt Mead in Kansas, das ist nicht weit von dort, im Haus ihrer Schwester. Ihre Schwester ist da bürgerlich verheiratet und dort können sie neue Taten vorbereiten. Das Praktische am Haus der Schwester ist, das stellt euch so vor wie in unsere kleine Farm, diese hübschen Häuschen, ne, mit einer Veranda vorne, so ein weißes, kleines, hübsches, bürgerliches Häuschen und dahinter eine große, einzeln stehende Scheune. So eine Scheune hat das Haus der Schwester auch. Und in dieser Scheune befindet sich ein Geheimgang, durch den die Daltons abhauen können, wenn die Gesetzeshüter kommen. Das ist auch dokumentiert und fotografiert und da kann man sich auch nochmal Bilder dazu angucken. In Oklahoma hörten wir gerade wegen Isaac Parker und seinen Marshals eskaliert das Faustrecht zu dieser Zeit. Egal wie viele Todesurteile das Bundesgericht in Fort Smith verhängt, und das sind viele, die Kriminalität nimmt nicht ab. Wer auf den Überlandstraßen Oklahomas unterwegs ist, ist seines Lebens nicht sicher, auch wenn er nur ein paar Dollar in der Tasche hat. Die meisten, die die Verstecke der Straßenräuber kennen, schweigen aus Angst vor Rache, denn die kommt dann garantiert. Und so können die Daltons trotz steckbrieflicher Fahndung relativ unbehelligt leben. Also die überfallen hier, überfallen da, klauen hier, klauen da und leben nicht schlecht. Es kommt der 14. Juli dieses Jahres, also 14 Tage später, nachdem sie den Texas Fast Express überfallen haben, schlagen sie erneut zu. Nahe der Siedlung Adair überfallen sie den Katy Express. Es kommt zu einer heftigen Schießerei mit 10 Cherokee-Polizisten und der Schutzmannschaft des Zuges. Mehrere Fahrgäste werden verletzt. Ein Mann wird von einem Querschläger getötet. Die Daltons flüchten, und zwar mit $17.000. Das ist die bisher größte Beute, die sie gemacht haben.
Jetzt, was ist das so für heutige Verhältnisse?
Ich habe es nicht umgerechnet, aber das wird wahrscheinlich in die halbe Million gehen, würde ich mal vermuten, oder?
Welches Jahr haben wir? Ich gucke mal, ob ich irgendwas
1892.
finde. Mach mal so weiter, vielleicht finde ich was.
Das ist cool. So viel Geld sie jetzt eben auch haben in dem Rahmen, sind jetzt auch die Aufgebote aufgestellt, die sich auf ihre Spur setzen. Das heißt, jetzt werden die richtig verfolgt von Ordnungshütern. Da sind die Marshals unterwegs, um sie zu suchen und zu finden. Und noch während sie verfolgt werden, berauben sie auf dem Weg die Bank von El Reno. Also sie sind da nicht verschämt, einfach weiterzumachen. Und
halbe Million Dollar ungefähr.
Ah, cool. Wow, Alice, also wow.
Haben sie richtig mitgenommen.
Und geschätzt.
Also wenn man da den gesagt hätte, hast du mal einen Dollar so am Straßenrand, wäre man reich geworden, ne?
Mhm. Hm. Da ging es um Pennies, ne? Und das ist ungefähr die Größe, in der wir uns da bewegen. Halbe Million, das ist nicht schlecht. Gut, die fühlen sich recht sicher und entkommen immer wieder. Der Druck steigt aber und der Verfolgungsdruck. Die Daltons wollen deswegen das Indianer-Territorium verlassen, weil es dort mittlerweile für sie ungemütlicher wird. Vorher überlegt sich Bob, wir erinnern uns, Bob ist der am wildesten ist, am besten schießen kann, ne? Der führt die Bande an. Bob Dalton will noch eine spektakuläre Tat vollbringen, um dann die Gruppe aufzulösen. Georg, das ist ein Mechanismus, den kennen wir auch von anderen Kriminellen. Ne? Einmal noch, dann höre ich auf. Ne?
Das ist von den Gamblern, von den Spielern. Ja. Einmal noch, ein Gewinn
einmal
noch.
Einmal noch und dann kommt der ganz große Coup. Und jetzt kann man nicht sagen, dass die Dalton-Brüder mit Intelligenz nur geschlagen waren. Das schreiben auch die Chronisten. Sie hätten es gern so gehabt und man stellt sie auch vielleicht gerne mal so hin, aber sie sind es nicht. Da war Jesse James tatsächlich ihr mehr oder weniger Cousin, viel, viel cleverer. Die planen nicht so super gründlich, ne? Also die denken den Film oft nicht zu Ende und dann hauen sie halt schnell wieder ab, was sie halt sind. Sie ist schnell und stark. Schnell, stark und bewaffnet. Gut, Bob Dalton denkt nach im Rahmen seiner Möglichkeiten und seine Wahl fällt auf die Kleinstadt Coffeyville in Kansas. Wir erinnern uns, in Coffeyville, in der Nähe von Coffeyville, hatten sie ihre erste Farm. Wenige Meilen nördlich ist das der Grenze des Indianer-Territoriums. Die Daltons kennen sich da aus, die haben da gewohnt und die haben da auch noch ein paar Rechnungen offen. Die suchen sich Coffeyville nicht per Zufall aus. Coffeyville ist nämlich eine Stadt, die wächst und gedeiht zu dieser Zeit und zwar ordentlich. Der Wohlstand ist wegen mehrerer Ziegeleien dort gewachsen, also es gibt dort gute Arbeit, es gibt dort gutes Geld, die Infrastruktur steht und Coffeyville ist eigentlich keine Wildweststadt mehr, wie wir sie so klischeehaft kennen, sondern schon eine sehr bürgerliche, sehr wohlhabende kleine Stadt. Diese Ziegel übrigens, Coffeyville gibt's noch, sieht fast noch genauso aus wie vor 130 Jahren aus vielerlei Gründen. Wer sich das mal im Netz angucken will, Coffeyville, das ist wirklich wie so eine, sieht aus wie eine kleine Filmstadt. Also diese Ziegeleien dort gibt's immer noch und die Ziegel aus Coffeyville sind immer noch sehr beliebt, wenn man die einsetzen will zum Bau von Häusern. Dieser Wohlstand steht allerdings für die Daltons symbolisch für ihr Scheitern und ihre Armut. Denn hier war die elterliche Farm zugrunde gegangen, nachdem die örtlichen Banken der Familie weitere Kredite verweigert hatten. Und wie anfangs bereits erwähnt, haben die Banken das mit vielen kleinen Siedlern gemacht, Kredite gewährt oder nicht gewährt und damit über Wohl und Wehe der Existenz der kleinen Siedlerfamilien entschieden. Jetzt entschließt sich Bob, beide Banken der Stadt, die hat nämlich zwei Banken, gleichzeitig auszurauben. Und das hat bisher nicht mal Jesse James geschafft.
So, bevor es mit diesem spannenden Fall weitergeht, haben wir erstmal eine wichtige Info für euch.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
So, Alice, ich denke, dir geht's wie mir. Ich habe ein ziemliches Versicherungschaos. Ich habe mir mal angeschaut, wie viel ich eigentlich habe. Ich habe jetzt mittlerweile eine Hundehaftpflichtversicherung, eine E-Bike-Versicherung, eine Wohngebäudeversicherung, eine Haftpflichtversicherung, eine Anhängerversicherung. Ich habe so viel Versicherung und da denke ich, dass man ziemlich schnell, wenn man nicht gut sortiert ist und ich bin nicht gut sortiert, ist den Überblick verliert. Wie ist es bei dir? Weißt du, was du alles hast, was dich alles kostet und was dich alles absichert?
Also ich habe immer gedacht, ich weiß, was ich alles habe und dann mache ich die Steuer und dann ruft die Steuerberaterin an und sagt, was ist denn das für eine Versicherung, die da abgebucht worden ist? Und dann muss ich sagen, keine Ahnung, ehrlich gesagt, wahrscheinlich irgendwas, was ich lange nicht mehr gebraucht habe. Also ich bin auch, glaube ich, echt gut versorgt mit Versicherungen und eigentlich müsste ich auch mal anfangen und ausmisten.
Ein System da reinzukriegen.
Ja, also systematisch zu werden damit.
Genau. Ich hab eine kostenlose App, das ist die Clark-App und da kannst du den Überblick behalten für all deine Versicherungsverträge, die du dann in einer App hast. Das ist ganz einfach und, was ich super finde, ganz ohne Papierkram. Also es geht auch relativ einfach. Die Registrierung erfolgt mit nur so ein paar Klicks über die App oder über die Webseite und nach der Anmeldung kannst du deine bestehenden Verträge einfach mal in diese App hochladen und dann hast du alle Details zu deinen Versicherungen im Blick. Zum Beispiel.
Also Kündigungsfristen und sowas wahrscheinlich.
Richtig.
Ne, weil das, finde ich, wie verpasst man ja gerne mal.
Oder Versicherungsnummer. Man weiß ja, wenn man irgendwo mal anruft und eine Frage hat. Ich weiß nicht, Versicherungsnummer. Scheiße, da muss ich nochmal, da war doch nochmal eben irgendwas auf diesem Blatt. Wo steht die denn? Genau. Hast du alles in der App im Blick? Außerdem, und das finde ich ziemlich geil, man bekommt dort einen Bedarfscheck. Also die App findet heraus, welche Versicherungen dir noch fehlen und welche in deiner aktuellen Lebenssituation überhaupt sinnvoll sind. Möglicherweise schmeißt man auch vorhandene Versicherung einfach raus, weil die brauchst du nicht zum Beispiel. Ja? Also es ist eine perfekte Kombination, diese Clark-App, aus Technologie und persönlicher Beratung. Und das Gute ist, die ist trotzdem unabhängig. Ja? Also man kann ja denken, die empfiehlt nur eine Richtung oder arbeitet nur mit bestimmten Versicherungen zusammen. Nee, die ist unabhängig, hat 160 Versicherungen drin und sucht eben aus all diesen Anbietern den Tarif, der am besten zu dir passt.
Cool.
Cool, ne? Und manchmal ist es ja so, man hat trotzdem mal eine Frage und da gibt es die freundlichen Clark-Versicherungsexperten, die helfen dir nämlich, deine Versicherungssituation ganz einfach und schnell zu verbessern. Per Telefon, E-Mail, Live-Chat sind sie erreichbar und das alles ohne Wartezeit. Ist das was für dich? Habe ich dich überzeugt? Alles in der App?
Gibt's Geschenke?
Mann, ey, jedes Mal fragst du mal Geschenken. Ja, für all unsere Vornhörer gibt es folgendes Angebot. Ihr bekommt einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen. Clark.de für Deutschland oder GoClark.at für Österreich. Und bei der Registrierung dann unseren Gutscheincode VORN, V-O-R-N, eingeben. Eine bestehende Versicherung hochladen, dann wird die geprüft. Damit sichert ihr euch schon den 50 Euro Amazon-Gutschein und wenn das bei zwei Versicherungen gemacht wird, dann sind es sogar 30 Euro. Aber wichtiger Hinweis, du musst nichts abschließen. Du musst keine neue Versicherung in der App abschließen. Einfach hochladen und alle Teilnahmebedingungen nochmal bei uns in den Shownotes.
Super, Jochen.
Jetzt geht's weiter.
Es ist Mittwochmorgen am 5. Oktober 1892. Die Daltons nähern sich auf ihren Pferden zu sechst dem Ort Coffeyville. Sie werden von mehreren Personen beobachtet, die ihnen mit Pferdefuhrwerken aus der Stadt entgegenkommen. Wenige später passieren sie die Stadtgrenze. Passanten sehen jetzt nur noch 5 Reiter, denn tatsächlich ist Bill Doolin nicht mehr dabei. Angeblich, so werden wir später hören, hat sein Pferd gelahmt. Das wird seine Ausrede wahrscheinlich gewesen sein, denn Doolin findet den waghalsigen Plan von Bob Dalton nicht besonders toll und hat auch vorher schon Zweifel angemeldet, ob 2 Banken mit 6 Leuten zu überfallen so wirklich so eine gute Idee sein könnte. Er bleibt zurück und wird nicht mehr gesehen. Bob, Gret und Emmett Dalton, Bill Powers und Dick Broadville lenken ihre Pferde in die belebten Straßen von Coffeyville. Die tragen falsche Bärte, die haben sie sich angeklebt, um nicht gleich erkannt zu werden.
Clever.
Clever, ne?
Bunte.
Ich kann also, das würde bei mir nicht gehen, wenn ich in die Stadt gehe, ich werde immer sofort erkannt. Einfach.
Sofort, ne?
An deinem falschen Bart aber auch.
Georg, weißt du?
Und deinem Gang.
Ja, nee, einfach weil ich auch immer mit dem Pferd durch die Stadt gehe.
Aber du gehst so, hast es so an der Leine.
Ich kann gut ein Pferd nachmachen. Guck
voll
mal.
Gut. Ah, du kannst doch auch so richtig wiehern wie ein Pferd, habe ich neulich in der Hand. Super. Jetzt haben wir die Atmo für die Szene, das ist toll.
Ich finde, wir können diesen Podcast noch ein bisschen um so.
Und was ist, wenn es ja, galoppiert? So
Hörspielgeräusche.
Mach mal galoppierendes. Galoppieren. Gut. Und jetzt ziehst du an der Leine und bremsen.
Ja. So, das Hörspiel endet jetzt hier. Ich mache mich wieder auf
Mute. Pferde-Bremsgeräusch gibt's, glaube ich, gar nicht, oder, Jochen?
Nee. Aber ich freue mich schon gleich auf die Schießerei oder was auch immer kommen wird.
Oh ja, die
Peng. Und da kann Eddie ja dann gleich wieder.
Piu, piu.
Peng. Peng.
Puff.
Piu. Du wärst wohl tot.
Was für Schusswaffen? Laser oder. Piu, piu.
Okay, wir erinnern Richtig. Uns. Bill Doolin hat sich rausgeklinkt. Bob, Gret, Emmett, Bill
und Bill Doolin ist der cleverste bisher, glaube ich.
Mhm. Kam mir auch so vor im Nachhinein. Georg, dachte ich, was der wohl macht jetzt heute.
Oh nee, Jungs, jetzt ist es gerade ganz schlecht.
Mein Pferd humpelt. Leute, ja, ja. Wir zwei belegen uns einen Moment hin. Ja. Nun, die haben jetzt ihre falschen Bärte angeklebt, ne, um nicht gleich erkannt zu werden.
Und die Stimmen verstellt.
Hallo, ich bin der Räuber. Ich bin gar kein Räuber.
Andere Hüte.
Nun, obwohl sie bis an die Zähne bewaffnet sind, stört sich niemand an ihrem Anblick. Die meisten Zeugen sagen später, sie glaubten, es handele sich um ein Aufgebot von Deputy US Marshals aus dem Indianer-Territorium. Die sieht man zu der Zeit häufiger in Coffeyville, weil halt die Grenze zu Kansas sehr nah ist. Ne? Also da sind eben häufiger so schwer bewaffnete Leute, die einmal so durchreiten und vermutlich auf der Suche nach dem einen oder anderen sind unterwegs. Wundert jetzt niemanden so groß. Die Daltons, die fünf, reiten in eine Seitenstraße, stellen ihre Pferde hinter dem Grundstück von Police Judge Richter Charles Mann ab und marschieren in fast militärischer Formation zur Stadtmitte, und zwar drei voraus und zwei dahinter. Hier in dieser Stadtmitte dringen Bob und Emmett Dalton zu zweit in die First National Bank ein. Die gibt's übrigens auch immer noch. Das ist ein rechteckiges Steingebäude, recht hübsch mit so großen, hohen
rechteckig.
Bogen. Rechteckig und recht hübsch. Hat an jeder Seite so drei so große Bogenfenster. Also schon ein sehr schönes Bankgebäude. Da gehen sie rein. Gret Dalton, der dritte Dalton, echte Dalton, führt Bill Powers und Dick Broadwell in die gegenüberliegende andere Bank, die CM Compton & Company Bank. Das ist eine etwas kleinere Bank. Vielleicht kennt ihr so Häuser, die auf so Ecken stehen. So ein Haus ist das und es steht auch.
Wo Matratzenläden
noch,
drin sind.
Wo Matratzen, genau, Georg. Da ist immer Matratzen Concord oder irgendwie so jemand drin. Und in so einem Eckding ist diese Bank. Die hat eine Markise vorne und wenn man sich alte Fotos und neue Fotos von dieser Bank anguckt, die gibt's immer noch haargenau so. Man kann sich die innen auch angucken heutzutage. Also diese Gebäude stehen sich gegenüber. Gret Dalton geht da also mit Bill und Dick in diese Bank hinein. Bevor sie allerdings die Banken erreichen, passieren sie den Storekeeper Alan McKenna. Der fegt gerade den Gehweg vor seinem Geschäft. Und der erkennt die, trotz ihrer falschen Bärte. Der sieht sie in die First National Bank gehen und beobachtet vom Gehweg aus durch eines dieser Bogenfenster, dass einer der Männer seine Winchester auf den Kassierer Thomas Ayers richtet. Sofort stürzt McKenna in sein Geschäft und ruft seinem Partner zu, die Bank wird überfallen. Die Kunden verlassen den Laden eilig und verbreiten die Nachricht sofort. Einige von ihnen hasten zu Elshams Eisenwarengeschäft und ohne zu zögern gibt der Eisenwarenhändler ihnen Waffen und Munition. Binnen ganz kurzer Zeit, so sagt später der Zeitungsherausgeber D.S. Eliot, sind ein Dutzend Männer mit Winchester-Gewehren und Revolvern bereit, die Flucht der Daltons zu verhindern.
Das klingt auch so typisch amerikanisch.
Irre, oder?
Eisenwarenladen, wir brauchen Waffen.
Ja, kein Thema. Hier, nimm Munition und Waffen.
Nur noch die guten Winchester, die waren nicht billig, glaube ich.
Nee. Sämtliche benutzte Waffen übrigens, später wird sich herausstellen, im Rahmen der nun folgenden Schießerei stammen aus diesem Laden. Das heißt, die hatten auch ordentlich Vorräte offenbar. Geht los. Wie alle Banditen der Pionierzeit Amerikas zählen auch die Daltons, wenn sie einen Überfall machen, einerseits immer auf diesen Überraschungsmoment. Das heißt, ich renne schnell rein und mache Theater, ne, und gehe Leuten auf den Sender. Andererseits spekulieren sie aber auch immer auf die Feigheit der braven Bürger. Das heißt, sie spekulieren immer darauf, dass niemand sich trauen wird, ihnen was entgegenzusetzen, weil sie ja Banditen sind und die Rache auf dem Fuß.
Was heißt Feigheit? Ich würde sagen, gesunder Menschenverstand, dass ich mich keiner Gruppe von bewaffneten Räubern entgegenstelle.
Genau, also Feigheit wäre das vielleicht so im Stil der damaligen Zeit und der Haltung solcher Dinge gegenüber genannt worden, wo selbst Justiz ja auch eher nochmal an der Tagesordnung war. Naja, Georg, es gibt so verschiedene Verhaltensmuster zwischen den Pionieren, die in den ländlichen Gebieten, diesen Bretterhütten und so weiter wohnen, in den Frontiergebieten, und den Bürgern von urbanisierten Städten und Dörfern. Es ist nämlich ganz interessant, die Pionier, die auf dem Land sind, die schützen sich und ihre Familien jederzeit selbst. Die schießen schnell. Die sind nicht zu Späßen aufgelegt. Die sind das gewöhnt, überfallen zu werden, in Gefahr zu sein. Die sind auch gewaltbereiter. Die Städter jedoch, die verlassen sich stärker auf die Ordnungskräfte. Und dazu kommt, dass die rauen Zeiten der Pioniertage in diesen Jahren mehr und mehr verblassen. In Coffeyville, wo es jetzt alles stattfindet, dieser reichen, satten Bürgerstadt mit Kirchen, Kindergärten und Frauenvereinen, da läuft kaum noch ein Mann mit einem Revolver am Gürtel herum. Also Bob Dalton denkt sich, hier kriege ich keinen Widerstand. Da wird nichts passieren. Ne? Hier ist gar niemand bewaffnet. Ich kann da rein in die Banken und gehe wieder raus aus die Banken und schön ist. Als die Räuber in den Banken entdeckt werden, ist kein einziger bewaffneter Mann irgendwo auf der Straße. Niemand ist dort bewaffnet, weil es das dort überhaupt nicht mehr gibt. Sogar der City Marshal hat keinen Revolver dabei. Der ist auch völlig unbewaffnet. Der hat nämlich an dem Tag seinen Revolver zu Hause vergessen. Ne? Also so wenig war da los in diesem Coffeyville, dass man da eh unbewaffnet ging.
Das ist das Gegenteil von Frankfurt.
Ja. Gut, Bob Dalton wird sich in Folge nun furchtbar geirrt haben. Der Zeitungsmacher Elliot schreibt später, kein Mann wartete darauf, gerufen zu werden, einen Befehl zu erhalten oder einem Anführer zu folgen. Jeder wusste selbst, was er zu tun hatte. Und jeder hatte nur das Ziel, die Marodeure daran zu hindern, mit dem erbeuteten Geld aus den Banken zu entkommen. Es ist 9.42 Uhr. Bereits in der Condon Bank, wo die drei anderen sind, erwartet die Banditen eine böse Überraschung, denn der Kassierer Ball, der Manager Carpenter und der Buchhalter Babb behaupten, der Tresorschalter habe ein Zeitschloss, das sich vor 9.45 Uhr nicht öffnen ließe. Mit dieser Aussage gewinnen die Männer Zeit. Tatsächlich ist der Tresor, wie wir später wissen, schon seit 8 Uhr offen.
Geil.
Super, auch eine mutige Aussage so.
Ja. Ich habe mich auch gefragt, wie sieht 1892 so ein Zeitschloss aus? Ja. Was ist das für eine Mechanik?
Und Wecker?
Irre, ne? Traut man denen gar nicht zu, aber gab es tatsächlich. Nun, in diesem Fall ist der Tresor eigentlich öffnenbar, aber Greg Dalton glaubt die Lüge und beschließt zu warten. Und in diesen drei fatalen Minuten, das sind nur 3 Minuten, insgesamt übrigens werden wir die nächsten 15 Minuten hier hören. In diesen 3 Minuten sind schon zahlreiche Bürger mit Waffen versorgt. Noch vor der angeblichen Öffnung des Zeitschlosses fallen die ersten Schüsse. Das Feuer wird außerhalb der Bank eröffnet, Kugeln zerschlagen, die Spiegelglasfenster, diese schönen Ball, Carpenter und Babb werfen sich auf den Boden. Die Dalton-Bande wendet sich der Straße zu und beschießt die Bürger auf der Plaza, die da vorliegt. Das ist so wie ein kleiner Marktplatz. Einer der Männer wird von einer Kugel von draußen getroffen. Er ruft, ich kann meinen Arm nicht mehr bewegen. Und in diesem Moment stürzen alle drei, Greg Dalton, Bill Powers und Dick Broadwell, durch dieselbe Tür hinaus, überqueren die Walnut Street und rennen die Alley hinauf in die Richtung, aus der sie gekommen sind. Und zwar zu den Standplätzen ihrer Pferde am Richterhaus. Wir erinnern uns, ne? Ellie hat eben das Geräusch wohl nochmal vorgemacht. Sie haben diese Pferde festgemacht hinter dem Richterhaus. Gleichzeitig spielt sich Ähnliches in und vor der First National Bank gegenüber ab. Die Daltons kennen den Kassierer Thomas erst beim Namen von früher und fordern ihn auf, alles vorhandene Geld auszuhändigen. Erst zögert keine Sekunde. Außer ihm sind auch noch die Buchhalter Shepard, Brewster und Burdayes anwesend. Als draußen Schüsse fallen, versuchen Bob und Emmett Dalton, die vier Banker als Geiseln zu nehmen. Sie drängen sich zur Vordertür und stoßen Thomas Ayers auf den Gehweg hinaus. Als ihnen allerdings von draußen mehrere Kugeln entgegenfliegen, knallen die Brüder die Tür schnell wieder zu, ziehen sich zurück und fliehen mit Shepard und Brewster durch den Hinterausgang. Eddie nickt, du hättest es genauso gemacht, ne?
Ich habe die Situation analysiert und festgestellt, es ist in dem Moment nicht der schlauste Weg, sich auf einen Schusswechsel einzulassen. Position ändern, zurückziehen und dann nochmal.
Ich finde, die richtige Taktik wäre gewesen, einfach nochmal andere Bärte sich anzukleben und dann einfach locker rauszugehen. Mit neuen frischen Bärten.
Das
und
sind sie nicht, das sind sie nicht.
Oder als Frauen verkleiden.
Oder so.
Das sind nur drei sehr große, starke, muskulöse Frauen mit Bärten.
Die Bärte können sie abnehmen, die waren ja eh falsch. Nehmen die Bärte ab, verkleiden sich als Frauen und gehen, packen die Waffen in den Kinderwagen und die Tresor in einen anderen Kinderwagen.
Die Räuber, die Räuber sind noch drinnen.
Mit dem Kinderwagen aus, richtig, genau.
Ich frage mich gerade, inwiefern diese Zivilcourage daher kam, dass die Leute, was passiert denn, wenn so eine Bank im Wilden Westen überfallen wird? Kriegt man da, sind die dann versichert, wenn du da deine Ersparnisse hattest? Oder ist das so, wenn die Bank ausgeraubt wird und du bei deiner Bank das Geld, bei der Bank das Geld hattest, dann bist halt, dann war's das. Oh, Geld ist halt weg. Nö. Unsere Coffee Bill Bank, die macht jetzt zu. Hast du Pech gehabt?
Nun, an dem Einsatz der Bürger kann man deutlich bemerken, dass die jedenfalls keine Lust haben, dass ihre Bank ausgeraubt wird. Das können wir mal konstatieren. Ja. Und wie Eddie sagt,
unterstützen die lokalen Geschäfte quasi. Local Business.
Ja, genau. Ne, da ist eine starke Solidarität mit denen, die da in der Bank sind und auch wahrscheinlich mit dem Geld, was in der Bank liegt und dem Silber und dem Gold. Und wie.
Vielleicht schießen die auch nur gerne.
Sie können es jedenfalls ganz gut, hauen durch den Hintereingang ab, befolgen Etiennes guten Rat, ne, ändern den Plan und lassen die Geiseln frei, als sie die Alley erreichen. Jetzt beginnt das Drama, das die Stadt Coffeyville und die Dalton-Bande in die amerikanische Justizgeschichte eingehen lässt. Mhm. In den Straßen von Coffeyville beginnt ein Feuersturm. Die Bande versucht, zu den Pferden zu kommen, mit zunächst gar nicht mal so schlechten Chancen, obwohl aus mehreren Hauseingängen auf sie geschossen wird. In der Aufregung haben viele Bürger nicht bemerkt, dass die Daltons längst nicht mehr in den Banken sind. Die schießen auf die Fenster und Türen der Banken, während die Daltons bereits rennen und unterwegs sind. Insofern, Etienne, ne, alles richtig gemacht. Hintergang, Ausgang, raus und gut. Als erster wird der Frachtwagenfahrer Charles Gump verwundet. Als der von seinem Kutschwagen springt und zu Elsham's Hardware Store rennt, um sich da eine Waffe zu holen und dort von dort aus mit seiner doppelläufigen Schrotflinte auf den Gehwerkweg zu stürmen, sieht er die Daltons nicht kommen, aber sie sehen ihn. Bob Dalton reißt seine Winchester hoch und schießt. Die Kugel durchschlägt Gumps rechte Hand, zerschmettert den Schaft der Schrotflinte und zerbeult den Lauf. Gump wird stark blutend in den Store zurückgezerrt. Das nächste Opfer auf dem Weg ist der junge Lucius Baldwin. Der stürmt ebenfalls nach dem ersten Alarm aus Ashams Eisenwarenladen, blickt in Richtung der Banken die Straße hinab und bemerkt nicht, dass die Bande sich von hinten nähert. Einer der Daltons brüllt ihm zu, er soll die Waffe fallen lassen. Doch in Schockstarre reagiert der Junge nicht sofort und wird im nächsten Moment von einer Kugel in die linke Brusthälfte getroffen. Während der Junge auf der Straße verblutet, flüchten andere Passanten in Hofeingänge und in die Geschäfte. Die Daltons drehen sich nun um und rennen nordwärts, biegen in die 8. Straße ein und wenden sich der Union Street zu. Auch ein zweites Waffengeschäft, das Waffengeschäft Boswell & Co., hat Bürgern sofort Waffen ausgehändigt. John Clur von der Firma Lurk & Clur, die haben so einen Mietstall, wo man sich ein, ne, so wie heute eine Mietgarage, kann man so in so einem Mietstall seine Pferde unterbringen. John Clur ist einer der ersten, der eine Winchester im Store von Boswell & Co. erhält. Und er geht schon früh mit einigen anderen auf dem Gehweg vor dem Geschäft in Stellung. Von dort hat er gute Sicht auf die Kontenbank, also auf die etwas kleinere Bank, die diese Matratzengeschäft-Hausform hat, ne? Die Daltons kämpfen sich schießend weiter durch die Stadt. Ihr nächstes Opfer ist der Schuhmacher George Cuban. George Cuban steht mit einer Winchester am Eingang von Remmels Drugstore, um die Vorderseite der First National Bank zu beobachten. Die Daltons kommen jetzt jedoch von der Seite. Als er ihre Schritte hört und sich mit dem Gewehr im Hüftanschlag umdreht, fallen 4 Schüsse. Eine Kugel trifft ihn ins Herz, er stürzt zu Boden. Ein älterer Mann, Charles Brown, dessen Geschäft sich nördlich des Drugstores befindet, hastet schnell auf die Straße, um Cuban zu helfen. Er beugt sich über ihn, stellt fest, dass er tot ist, hebt die Winchester auf und wendet sich den Daltons zu. Die Daltons feuern im Laufen. Tödlich verwundet stürzt Brown neben Cuban nieder und stirbt 3 Stunden später an seinen Verletzungen. Diese Fluchtgasse der Daltons übrigens, die kann man sich heute in Coffeyville angucken, die heißt seit der Zeit Death Alley. Die Daltons flüchten unter Beschuss weiter, wild schießen, denken nicht daran aufzugeben und ein Chronist wird den Kampf später die blutigste Viertelstunde in der Geschichte der Pionierzeit nennen. Das nächste Opfer, das haben wir schon kennengelernt, wird der Bankkassierer Thomas Ayers. Er war, nachdem die Daltons ihn auf den Gehweg gestoßen hatten, in Elshams Eisenwarenladen geeilt, um sich zu bewaffnen. Er steht mit seiner Winchester an der nördlichen Tür des Ladens mit Blick auf die Bank. Die Daltons aber tauchen jetzt westlich der Union Street auf. Und auf etwa 70 Yards Entfernung sieht Bob Dalton jetzt den Kassierer, den er kennt. Sein Schuss trifft Ayers in die Wange, zerschlägt dessen Kiefer und tritt im Nacken wieder aus. Die Daltons feuern weitere 9 Schüsse in das Torgebäude, dann verschwinden sie in einer Seitengasse. Powers und Broadville sind schon durch Schüsse verwundet, aber durch ihre Verletzung nicht ernsthaft behindert. An einer Kreuzung der beiden Alleys hinter den Gebäuden an der Plaza treffen sich die beiden Dalton-Gruppen wieder und treffen aufeinander. Auch Greg Dalton blutet aus einer Wunde. Ihre Pferde, zu denen sie ja möchten, um zu fliehen, sind nun keine 60 Yards. Das sind so 54 Meter. Ein Yard ist, glaube ich, 0,9 Meter mehr entfernt. Die Pferde sind an einem Zaun hinter dem Richterhaus angebunden. Dieser Zaun führt zum Hof von John Clurs Mietstall. Von dem haben wir eben schon gehört, von John Clur, der sich bewaffnet hat. Bob und Emmett Dalton sind noch unverletzt. Und auch trotz der Verwundungen der 3 anderen sind alle 5 noch höchst agil und gefährlich, müssen sich jetzt jedoch auf diesen letzten Yards vollkommen exponiert und ungeschützt bewegen, weil es dort keinerlei Deckung mehr gibt. Mittlerweile haben sich einige Bürger in gute Schusspositionen gebracht. Darunter auch John Clur, der ist der beste Schütze der Stadt. Er hat von der Plaza aus beobachtet, in welche Richtung die Bande flieht. Der rennt zum Mietstall und durchquert die Scheune. Hinter dem Hof sieht er die Pferde der Daltons und geht hinter einem Bretterzaun in Deckung. Er kriegt jetzt einen großen Schreck, denn er sieht den städtischen Polizeichef Marshall Connolly, der die Allee heraufrennt. Gerade eben hat Herr Connolly noch gesprochen. Connolly hatte sich nämlich im dritten Stock eines Gebäudes neben der Plaza aufgehalten, als die Schießerei losgegangen ist, war hinausgerannt und hat Blur getroffen und hat ihm erzählt, er sei unbewaffnet, weil er am Morgen seinen Revolver zu Hause hat liegen gelassen. Auch er wird von den Swisher-Brüdern mit einer kleinkalibrigen Winchester ausgestattet und hastet nun zu dem Platz der Pferde in der Annahme, dass die Daltons vor ihm auftauchen. Die Daltons biegen aber hinter ihm in die Straße ein, entdecken ihn keine 7 Meter vor sich und Greg Dalton schießt ihm sofort in den Rücken. Connolly fällt vornüber aufs Gesicht und ist wenige Minuten später tot. Heute wird er öfter als Held gehandelt, aber seine Heldenrolle wird von Historikern aufgrund seines Verhaltens sehr kritisch gesehen, weil er sich jetzt als Marshall nicht besonders clever verhalten hat und so ganz unbewaffnet war, auch nicht so im Sinne seines Dienstauftrages. Nun, die Daltons geraten jetzt ins Schussfeld von John Clure. John Clure schießt und mit seinem ersten Schuss streckt er Bob Dalton nieder. Dann zielt er auf Bill Powers, der als erster die Plaza erreicht und schießt ihn mit seiner zweiten Kugel aus dem Sattel. Clure repetiert, feuert konzentriert weiter und trifft Greg Dalton am Hals. Dick Broadwell taumelt bereits verwundet aus einem Hinterhof hervor und schleppt sich zu den Pferden. Er zieht sich in den Sattel und reitet an, als der Friseur Carrie Seaman mit seiner Schrotflinte und John Clure nahezu gleichzeitig schießen. Beide treffen Broadwell. Er wird förmlich durchlöchert, klammert sich im Sattel fest und sprengt die Straße hinunter. Er hält sich noch ungefähr eine halbe Meile, also so ungefähr 500 Meter, 700 Meter auf dem Pferd. Hastig stellen die Bürger der Stadt ein Aufgebot zusammen, das die Verfolgung aufnimmt. Westlich der 8. Straße stoßen die Männer auf Dick Broadwell, der seitlich der Straße liegt. In einiger Entfernung von ihm steht sein Pferd. Der jüngste der Brüder, Emmett Dalton, ist die längste Zeit unverletzt. Er schwingt sich in den Sattel, eine Kugel durchschlägt seinen Arm und bleibt in seiner Hüfte stecken. Diese Verwundung ist verkraftbar und er hat den Sack mit der Beute aus der First National Bank bei sich. Er gibt seinem Pferd die Sporen, sieht dann aber, dass sein Bruder Bob, der am Boden liegt, sich noch bewegt. Er reißt das Pferd herum, galoppiert zurück, beugt sich weit und tief aus dem Sattel und versucht, die Hand seines Bruders zu fassen, um ihn aufs Pferd zu ziehen. Jetzt hat er die Rechnung ohne den Friseur gemacht, denn Carrie Seaman hebt seine Schrotflinte und feuert beide Läufe gleichzeitig ab. Die doppelte Ladung trifft Emmett Dalton in den Rücken und reißt ihn aus dem Sattel. Der Sack mit $20,000 Beute platzt auf, jemand ruft »They are all down«, sie sind alle erledigt. Und im nächsten Moment sind die Daltons von Bürgern umringt, die nach einem Seil schreien. Und warum schreien die wohl nach einem Seil? Könnt ihr es euch vorstellen?
Aufhängen.
Tauziehen.
Aber die Rechnung.
Das ist ja lustig. Jetzt tauziehen.
Die Rechnung ohne den Friseur gemacht, finde ich einen super Spruch.
Ja, oder, ne? Naja, gut. Das, was da jetzt in den letzten 15 Minuten passiert ist, war deutlich nicht vergnügungssteuerpflichtig, wie mein Vater immer zu sagen pflegt. Also da ist viel Blut, viel Geschrei, viel fertig. Die sind durch, die Leute, ne, die das erlebt haben. Die wollen den noch lebenden Emmett Dalton lynchen. Ne? Unter diesen Männern ist auch der Zeitungsherausgeber und Rechtsanwalt David Elliott. Das ist unser späterer Berichterstatter. Da habe ich viele Quellen von dem gelesen. Der kennt die Dalton-Brüder, wie viele in Coffeyville die Dalton-Brüder kennen. Der hat nämlich ihre Mutter, Adeline Dalton, mehrfach auch als Anwalt vertreten im Kampf gegen die Banken und zum Erhalt ihrer Farm, was, wie wir wissen, nicht erfolgreich gelungen ist. Er schafft es aber, die Menge zu beruhigen und sorgt dafür, das veranlasst wird, Emmett zu einem Arzt zu tragen, damit er medizinisch versorgt wird. Niemand glaubt sowieso, dass Emmett überlebt. Er hat 23 Schusswunden und blutet da heiter vor sich hin. Später schreibt Elliot, drei Männer lagen tot am Boden, ein vierter in den letzten Zügen und ein fünfter war hilflos und blutete aus allen Wunden. Auf der Straße lagen drei tote Pferde sowie Winchester-Gewehre, aus denen noch der Pulverdampf aufstieg. Die Toten werden nun aufrecht und an den Händen gefesselt weggeschafft. Davon gibt es ein Foto, das ist einigermaßen spooky. Also die tragen, die schleifen die da nicht irgendwie durch den Sand oder tragen die weg, sondern die gehen aufrecht mit den, klemmen die sich so unter die Achsel und latschen mit den Toten beiseite die, und werfen die Toten in den Hof des Marshall Offices. Am nächsten Tag kommt ein Fotograf und nimmt ein Foto der vier toten Dalton-Mitglieder auf. Die Leichen werden auf eine Holzplattform gelegt und in verschiedenen Perspektiven aufgenommen. Später übrigens wurden diese Fotos dann als Postkarten verkauft. Und dieses Foto ist sehr, sehr berühmt. Stellen wir auch nochmal in die Shownotes. Und später auch in ihren Särgen werden sie erneut nebeneinander fotografiert und schließlich auf dem Elmwood-Friedhof in der Nähe von Coffeyville in einem Gemeinschaftsgrab beerdigt. Nun läutet das Distriktgericht von Montgomery das Verfahren ein. Es gibt eine Anklage gegen Emmett. Es gibt eine Bestandsaufnahme des Besitzes der Banditen. Colt-Revolver werden gefunden, die Sättel sind was wert, Karabiner, $900 hatte Bob dabei und eine Uhr, $73 hatte Gret dabei und einen Diamantring. Und später ersteigert übrigens John Clure, unser Held, der da die alle erschossen hat, Gret Daltons Pferd und Bob Daltons Sattel in einer Auktion, die das Gericht später durchführt. 4 Tage nach den Ereignissen übrigens kommt Mutter Dalton mit dem Sohn Bill nach Coffeyville und verlangt die Herausgabe dieser persönlichen Wertgegenstände. Bill, der als Rechtsanwalt arbeitet, droht sogar, die Stadt auf Herausgabe der $900 zu verklagen. Da wird allerdings nie was draus. Und ab dem 11.10.1892, als Emmett wieder transportfähig ist, verlegen sie ihn nach Independence, weil nach wie vor Lynchgefahr besteht. Er braucht mehrere Monate, bis er gesundet und genesen ist. Dann wird ihm der Prozess gemacht. Der Richter fällt das Urteil, und zwar 25 Jahre Haft im Zuchthaus in Lansing. Und dort erholt er sich ganz hervorragend von all seinen Verletzungen und wird 14 Jahre nach Haftantritt durch den Präsidenten Theodore Roosevelt begnadigt. 20 Jahre alt war der bei den Überfällen, diesen sogenannten Coffeyville Raids. Nun ist er geläutert und macht eine Karriere als Landmakler in Bartlesville, Oklahoma, heiratet, führt ein ganz bürgerliches Leben. Er kommt zu einigem Wohlstand und bezahlt in dem Elmwood Cemetery bei Coffeyville sogar einen Grabstein aus rotem Sandstein, den man sich heute noch anschauen kann, für das Grab seiner Brüder und Dick Broadwell, die gemeinsam beerdigt worden sind. Vorher stand da übrigens nur die Metallstange, an denen die Pferde festgemacht waren. Die hatten die Bürger dort in den Boden gerammt als Symbol, dass dort die Dalton-Brüder liegen. Bis heute übrigens reisen Familienangehörige der Familie Dalton dorthin und legen dort Blumen ab. 1930 schreibt Emmett das Buch When the Daltons Rode, das 1940 erfolgreich verfilmt wird. Er zieht nach Kalifornien, berät dort Western-Verfilmende, gerät zu einigem Wohlstand und stirbt schließlich am 13. Juli 1937 mit 65 Jahren in Los Angeles.
Ende.
Ende.
Ja, und die Moral von der Geschichte?
In den Lucky Luke
Verbrechen
Comics
lohnt sich nicht.
Verbrechen lohnt sich nicht, sind die Daltons tollpatschige Antihelden, ne? Die hier waren alles andere als lustig. Und ja, wer sich noch mal stärker informieren möchte darüber, gibt auch ein paar ganz tolle Verfilmungen, also auch Western, die dann gedreht wurden. Wer jetzt Western mag.
Der letzte Coup der Dalton Gang gibt's.
Ja. Ich liebe Western. Das Problem ist, meine Frau hasst Western. Oh. Und seitdem ich verheiratet bin, gucke ich so gut wie keine Western mehr. Oh. Aber ich habe parallel, Alice, gerade als du die Geschichte erzählt hast, bei mir kommen so viele Bilder. Ich finde ja diese Feuergefechte und das ist ja so geil umgesetzt in vielen Western. Habe ich mir nochmal eine Liste von alten Western rausgesucht, die ich nochmal nachholen werde und gucken werde, wenn meine Frau nicht da ist oder so.
Mag dein
du musst ja nicht flüstern, oder? Ist ja nicht, als ob du Pornos gucken würdest, sondern Western.
Flüstern beim Pornos gucken?
Nein, aber ich meine, es ist ja nichts, was man vor der Frau geheim hält. Die will es ja nur einfach nicht mitgucken.
Die ist gar nicht
wenn ich
da.
Das hier in Moral. Hast du. Guckst du wieder Western? Du Ferkel!
Das geht gar nicht.
Ich habe das
nee, ich bin jetzt erstmal am Wochenende bei meiner Mutter.
Du Unhold.
Hab wieder Western geguckt.
Jochen, mag denn deine Frau Brad Pitt?
Ja.
Ja, dann die James Younger Gang wäre der Film, ne?
Okay.
Den sie gucken kann. Der ist von 2007.
Ich hab wieder so ein Grinsen auf den Backen.
Moment, was? Brad Pitt, die James was Gang?
Das James Younger Gang, das ist der, da spielt ja den Jesse James, einen
ach so, okay,
der, ja. Einen der Cousins von der.
Und wie heißt der Film?
Die James Younger Gang, der Film heißt.
Der Film heißt Die Ermordung des Jesse James durch den Falken Robert Ford.
Genau, ja. So heißt
der Film. Okay. Ach ja, stimmt, sehe ich hier, genau. James
Achtung, Spoiler im Titel.
Meinst du, da passiert was, Etienne?
Man muss gerade den Film denken, John dies at the end.
Warum ist hier mein Lieblingswestern Young Guns nicht in den Top 10? Fand ich immer super.
Das ist dein Lieblingswestern?
Ja.
Wow, da kommt das nächste Lost Boys.
Wegen Bon Jovi?
Genau. Ah, Mensch. The Eightfold Eight habe ich auch nicht zu Ende. Die glorreichen Sieben, auch uralt.
Ja, von, Brenner, ne?
Von 1960, aber ich kann mich noch gut drin. Scheiße, bin ich alt.
Kannst du aber bestimmt noch ein paar Bud Spencer und Terence Hill Filme finden, oder?
Ja, die Italien.
Wir nennen es Western und für Jochen sind es einfach so Dokumentationen.
Für ein paar Dollar mehr Erbarmungs Django Unchained wird als Western.
Das ist ein bisschen neuer.
Ja. Wird als Western angegeben, dabei ist es ein Science-Fiction-Film.
Ja.
Zwei glorreiche Halunken. Komm.
Das ist Bud Spencer und Terence Hill. Okay, es gibt eine Menge Western, die müssen wir jetzt nicht alle aufzählen. Erstmal vielen, vielen Dank, liebe Alice. Das war anders als sonst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch die ganze Zeit nicht diese Daltons von Lucky Luke aus dem Kopf gekriegt. Das hat es für mich nicht ganz so gruselig gemacht, obwohl das, was du geschildert hast, ja eigentlich super schlimm ist. Aber ich bin so Lucky Luke-mäßig aufgewachsen, dass jedes Mal, wenn du Daltons oder weiß ich nicht, gesagt hast, ich habe einfach diese Dalton Lucky Luke Zeichnungen im Kopf und es hat es für mich ein bisschen entschärft heute, obwohl es eigentlich ja mega krass ist, was da passiert ist.
Die Dalton hat es auch entschärft.
Ja. Also
aber ich finde, da liegt halt immer so dieser Filter, dieser rosarote Brille Romantikfilter drüber, zumal man sich dann denkt, heute werden die eh tot. Ja? Das ist halt irgendwie.
Es schockt mich dann nicht so. Es ist
auch dieses Cowboy-Ding.
Auch wenn die gerade 18 waren oder 20 oder so. Man denkt einfach auch bei mir ist es so, diese ganze Zeit da so Wilder Westen, das ist schon fast Fantasy. Ich weiß natürlich, dass das nicht Fantasy ist, aber es wirkt so anders, als wenn ich jetzt irgendwie höre, dass 1980 irgendwo einer sich mit einem Skalpell irgendwo eingeschlossen hat und dann Leuten die Kehle aufgeschlitzt hat. Das finde ich, klingt erstmal ganz anders, als wenn irgendwie eine Gang von Cowboys in eine Stadt reitet und eine Bank ausraubt und sie dann sie peng peng und das klingt irgendwie, ich weiß nicht, in meinem Kopf so weit weg.
Ja, ist sonderbar, ne? Als würde es einen Unterschied zwischen so ehrlicher und unehrlicher Gewalt geben, ne?
Ja.
Also, dabei ist es das ja nicht. Also insofern fand ich das auch in der Vorbereitung spannend. Wenn ihr euch die Fotos nochmal anguckt, gehen die Daltons Lucky Luke Comicbilder übrigens ganz schnell weg.
Ja.
Ne, da siehst du, also wenn du da mal in den Shownotes nochmal guckst, kannst du sehr gut sehen, auch in der, wie es in der Zeit ausgesehen hat.
Die sind alle ungefähr gleich groß auch.
Ja. Also auch alles nicht besonders so große, starke Männer, sondern du siehst schon, dass die einfach ein hartes Leben alle da geführt haben. Also zu dick ist da keiner, ne? Ganz deutlich nicht. Und sehr, sehr junge Männer. Also schon fand ich in der Vorbereitung toll. Vieles der Vorbereitung geht auf das Konto des Nordamerikanisten Dietmar Kügler. Das ist jemand, der hat sich mit dieser Familie und den Nordamerika wissenschaftlich beschäftigt. Und 300 Seiten habe ich gelesen, wer das auch tun möchte. Wow. Es gibt die Datenbank der Dalton-Familie. Also so eine genealogische, nennt man es so, eine Anforschungsseite der Dalton Family. Und da sind auf 300 Seiten ist Emmets Geschichte, Emmett Daltons Geschichte mit all diesen Zitaten aus den Zeitungen zu der Zeit und von Zeugenaussagen, Gerichtsakten, Briefe der Mutter an den Richter und so weiter. Da ist alles nochmal drin, wer da sich nochmal reinknien will. Das ist hoch, hoch spannend, wie in der Zeit gedacht und gehandelt wurde.
Sehr, sehr cool.
Ich möchte noch einen Hinweis geben, die zwei glorreichen Halunken, ne? Das ist doch mit Clint Eastwood und Lee Van Cleef. Nix mit Bud Spencer, nur mal so.
Aber, ach ja, stimmt, das ist die Dollar-Trilogie, ist der erste Teil der Dollar-Trilogie, glaube ich, ne? Zwei glorreichen Halunken. Dann kommt für eine Handvoll Dollar und für eine Handvoll Dollar mehr. Hm. Aber es gibt auch...
Ich glaube, unter den Genres, die ich nie sehen will, ist Western ganz, ganz weit oben.
Ist das
wirklich? Ich überlege, ob es Genres gibt, die ich weniger sehen will als Western.
Ja.
Rom-Com. Okay. Obwohl, ich glaube, ich habe zuletzt eher eine Rom-Com gesehen als Western.
Zwei glorreiche Lunken heißt nämlich im Englischen The Good, The Bad and The Ugly. Und deshalb habe ich das verwechselt. Ja. Fand aber einer der besten tatsächlich.
Ist das das mit dem Ennio Morricone Soundtrack?
Ja.
Okay, das ist ein cooles Lied.
Was singt Lucky Luke immer zum Schluss?
Bye bye, Lucky Luke.
Lonesome Cowboy and a long way from home, yeah.
Ich finde faszinierend, als ich mir diese Szene vor der Bank vorgestellt habe, da dachte ich so, das ist wieder der Westen. Alle sind bewaffnet und schießen in diese Bank rein, alles splittert und die Typen hauen in Zeitlupe, gehen die da raus und haben noch einen Revolver in der Hand und schießen noch auf die. Völlig irre. Viel zu viel Waffen. Aber damals brauchte man die. Das war gefährlich. Ich glaube, ich wäre ein guter Bürger im Wilden Westen gewesen. Ich glaube, mir hätte die Zeit Spaß gemacht.
Ja, weil?
Ich möchte gerne mal ins Saloon gehen, da Klavier spielen.
Du kannst nicht Klavier spielen.
Ja gut, dann könnte ich es vielleicht. Und dann
wird geschossen.
Sonst stehst du, ich glaube, ich wäre sehr lässig.
Und du hast keine Waffe dabei, ne?
Ich hätte zwei und ein Schwert. Und dann
du willst Waffen und ein Schwert?
Ja. Ich möchte diese Atmosphäre eines Saloons mal aufsaugen, wie es da so ist. Wenn da gepokert wird und man Angst davor hat, dass man erschossen wird, weil man irgendwie bessere Karten hat.
Ich glaube, deine Geschichtskenntnisse bei dieser Zeit bestehen ausschließlich aus Western, ne?
Ja. War es doch schön.
Also wenn ihr mal in die USA reist und Coffeeville besucht, da könnt ihr die komplette Stadt steht fast noch exakt so
da. Das ist mir zu gefährlich, ganz ehrlich, Alice.
Und da sind auch noch die Umrisse auf dem Fußboden gemalt von denen, die da überall tot rumlagen mit Namen drin und so. Da ist richtig was geboten. Also da kannst du auch Jochen bestimmt in den Saloon reingehen und in die Bank reingehen und so. Da kannst du dir alles angucken.
Oder überhaupt mal so mit Stiefeln und Sporen durch eine staubige Straße geht.
Danger Dominicus.
Ja, ins Phantasialand, da kannst du sowas bestimmt machen.
Weißt du, haben wir so lässig im Mundwinkel so einen Zigarillo, den man dann so auf die Erde schnippt. Und man musste sich damals ja keine Gedanken machen. Man konnte es einfach alles auf die Erde schnippen in den Staub.
Ach, 90% von dem, was du beschreibst, klingt so ein bisschen nach dem Parkplatz vom E-Dry. Früher. Die Geldern. Ein tiefer gelegter Golf, Unterbodenbeleuchtung, Cowboystiefel. Und dann kommt Jochen raus.
Mit der Kippe im Mund.
Mit der Kippe.
Ja, auf den Boden schnicksen.
Ja, und die sind alle sehr ehrfürchtig, haben so ein bisschen Angst, können mich noch nicht so einschätzen und wissen, da ist der Neue in der Stadt. Egal, ich denke mal weiter drüber nach.
Denk mal noch ein bisschen drauf rum. Vielen Dank, Alice, das war wieder ein sehr, sehr schöner Fall. Vielen, vielen Dank, liebe Leute, auch für den Support. Und in zwei Wochen gibt es natürlich eine neue Folge von Verbrechen ohne richtigen Namen. Empfehlt uns gerne weiter. Und ja, das war's für heute. Tschüss, Leute.
Tschüss.
Tschüss.